Moin, herzlich willkommen. Neue Folge Frag Culture heute mit mir, Christoph Kröger, mit einer Tasse Kaffee. Ich hatte die ganze Zeit einen scheiß Ohrwurm. Jedes Mal, wenn ich mir eine Tasse Kaffee mache, habe ich einen Ohrwurm von diesem Helene Fischer Silbereisen-Song. Egal, das ist ein anderes Thema. Wir machen es uns hier heute gemütlich am 5. März, am Mittwoch, und trinken Kaffee, beantworten Fragen, die ihr gestellt habt auf dem YouTube-Community-Tab, ganz langsam, und natürlich auch bei Discord. Und wir fangen auch mit einer Discord-Frage an, mit einer strategisch sehr, sehr cleveren Frage von unserem Mod Flo. Denn über das Thema hätte ich hier sowieso ausführlich gesprochen, aber Flo fragt, moin Krögi, kurz und knapp, was hat es mit Calcio Berlin 2 auf sich? Viele Grüße aus der alten Heimat der Baller League. Also Köln, wie wir alle wissen, die Baller League ist jetzt in Berlin. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, sprechen wir ganz am Ende dieser Folge auch nochmal ausführlicher drüber. Und für alle, die sich jetzt fragen, Calcio Berlin 2, habe ich noch nie gehört, was soll das sein? Wir haben in den vergangenen Tagen vielleicht mal so einen kleinen Teaser auf Instagram rausgehauen zu irgendetwas, was Calcio Berlin 2 heißen soll. Und es ist gar nicht so kryptisch, weil es ist ein Zweitkanal hier bei YouTube. Der ist jetzt live, den gibt es jetzt, Calcio Berlin 2. Gerne mal abonnieren, alle mal schon mal reinfolgen. Was darauf passiert, erzähle ich euch jetzt. Unterschiedliche Dinge sind geplant. Warum wir den unbedingt jetzt an den Start bringen wollten, hat den ganz einfachen Grund. Wir wollen wir machen eine Baller League Mini-Doku, würde ich mal sagen. Mini-Doku ist eigentlich der beste Begriff dafür. Jeden Spieltag gibt es eine neue Folge und da kommt heute, vielleicht ist sie auch schon draußen, wenn ihr das hier seht, die erste Folge raus zu Spieltag Nummer 1, In It to Win It nennen wir das Ganze. Unsere zwei Cutter und, also die machen eigentlich alles in Personalunion. Also sie sind Regisseure, Kameramänner, Redakteure, alles zusammen machen die beiden, und zwar Chris und Lukas. Und schaut euch gerne mal an. Ich weiß noch nicht, wie es geworden ist. Die beiden sind gerade dabei, Massen an Footage sich anzuschauen und zu überlegen, wie sie dann die Folge aussehen lassen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es gut geworden ist. Das ist eine Sache, die kommt da wöchentlich raus. Aber das soll auch so ein bisschen unser Experimentierkanal werden. Weil das Ding ist ja, könnt ihr euch denken, dieser YouTube-Algorithmus ist sehr sensibel. Und wir wollen halt auch mal Dinge ausprobieren, wir wollen vielleicht auch mal ein bisschen Content raushauen, wo wir nicht 100% überzeugt sind, ob das jetzt super gut funktioniert. Einfach auch mal in verschiedene Richtungen so ein bisschen testen. Dieser Zweitkanal ist eben auch dafür da, um diese Sachen auszuprobieren, wo der Algorithmus einfach nicht alleroberste Priorität hat. Ein paar mehr Stream-Highlights sollen auf diesem Kanal kommen. Wir wollen auch hier, wir haben es ja mal erzählt, wir machen keine Shorts hier bei YouTube, weil sie uns den Algorithmus zerstört haben. Und auf diesem Zweitkanal, wenn wir direkt mit Shorts anfangen, dann können die Shorts auch keinen Algorithmus kaputt machen, sondern der Algorithmus lernt direkt, da ist sowohl der normale Content sozusagen als auch vertikaler Content, also Shorts. Und wir hauen diese Clips ja bei Instagram und bei TikTok raus, jetzt eben über den Zweitkanal, auch bei YouTube. Ich glaube, das ist auch eine sehr coole Sache. Und dann mal schauen, was da noch so passiert. Wie gesagt, folgt da gerne mal rein. Link findet ihr auf jeden Fall mindestens mal in der Videobeschreibung. Nächste Frage kommt auch von Discord, und zwar von Colin. Moin Krögi, mal wieder eine Frage in Richtung Bundesliga-Historie. Deine Top 5 besten ausländischen Stürmer mit maximal 2 Saisons in der Bundesliga. Grüße aus der Pferdestadt im Münsterland. Das war gar nicht so einfach, weil ich habe, also vor allem wenn es um eine persönliche Top 5 geht, da bin ich so meine Lieblingsstürmer der Vergangenheit durchgegangen. Die ausländischen, das ist schon mal die erste Einschränkung. Und dann habe ich gemerkt, viele von denen waren tatsächlich dann doch etwas länger in der Bundesliga unterwegs. Manche vielleicht nur 2,5 Jahre, manche 3 Jahre. Bei einigen habe ich sogar überraschend festgestellt, okay, die waren sogar irgendwie 4 Jahre am Start. Aber ich habe trotzdem eine Top 5 zusammenbekommen. Auf der 5 ist jetzt nicht mein most favorite Spieler, aber es war ein sehr, sehr unterhaltsames Jahr, dass Kolo Muani in der Bundesliga gespielt hat. Genau genommen auch offiziell 2 Jahre, aber ich glaube bei der zweiten Saison, wie viele Spieler hat er da gemacht? 2 oder 3. Deswegen sogar eigentlich nur 1 Jahr in der Bundesliga, Kolo Muani. Bei Platz 4, der müsste eigentlich für mich persönlich viel weiter oben stehen. Ich habe ihn jetzt runtergerankt, weil ich ein bisschen gecheatet habe. Weil eigentlich war er auch offiziell 2,5 Jahre in der Bundesliga. Marcio Amoroso beim BVB, einer meiner Favorite-Spieler of all time, der war ein Jahr vor allem richtig gut, wo er Torschützenkönig geworden ist, dann noch ein zweites Jahr und im dritten Jahr hat er halt 4 Spiele gemacht, sich dann verletzt und ist dann im Winter gewechselt. Deswegen habe ich ihn hier noch mit reingemogelt. Platz 3, Chicharito, die kleine Erbse. Bei Leverkusen 2 Jahre gespielt, ein so geiler Fußballer, unglaublicher Spaßfußballer. Und, was ich jetzt nochmal festgestellt habe, scoring-technisch auch richtig gut gewesen bei Leverkusen. Toller Spieler. Und Platz 2 und Platz 1 sind beides Spieler, die ich einfach persönlich sehr, sehr gerne mag, die Weltstars sind oder waren allen voran. Die, na gut, einer hat in der Bundesliga performt, Raúl auf Platz 2. Bei Schalke 04 war natürlich schon am Ende seiner Karriere trotzdem gut gespielt. Und Platz 1 ist Ruud van Nistelrooy, einer meiner Lieblingsspieler aller Zeiten, beim HSV gespielt. Beim HSV nicht mehr ganz so viel dann zeigen können, leider. Außer im ersten Spiel. Ich glaube, es war gegen Stuttgart. Und ey, ich habe gedacht, der Mann schießt den HSV zur Meisterschaft. Kam direkt rein. Ich glaube, Doppelpack gemacht gegen Stuttgart. Und ich dachte, jetzt geht's rund. Jetzt kommt Van Nistelrooy und räumt da die Liga auf. Kam nicht so. Aber trotzdem meine persönliche Top 1, was Spieler, ausländische Stürmer angeht, die maximal 2 Jahre in der Bundesliga unterwegs waren. Aber wie gesagt, wenn ihr jetzt denkt, ah, was ist mit dem, was ist mit dem? Checkt die mal nach. Viele von denen waren länger am Start, als man das so in Erinnerung hat. Denn Babar zum Beispiel hätte ich gerne mit reingenommen. Weil ich dachte, niemals war der länger als 2 Jahre in der Bundesliga. Doch, war er. Ich glaube, Papiss Demba Cissé, habe ich den bewusst rausgelassen? Nee, ich hätte den, glaube ich, mit reingenommen, wenn er dann 2 Jahre am Start war. Nee, der war nicht länger am Start, oder? Den hätte man, glaube ich, noch mit reinnehmen können. Erling Haaland, 2,5 Jahre, fällt auch raus. Nächste Frage kommt von AMH07, Gude Krögi. Welche der folgenden Voraussetzungen sind deiner Meinung nach geeigneter, um Fußballprofi zu werden? 2,10 Meter groß oder 1,60 Meter groß, 50 Kilo leicht oder 110 Kilo schwer, Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h oder Ausdauer für 6 Kilometer in 90 Minuten. Gehen wir das mal der Reihe nach durch. Fangen wir an mit der Größe. Also, was sind die besseren Voraussetzungen, um Profifußballer zu werden? Entweder, wenn man 2,10 Meter groß ist oder wenn man nur 1,60 Meter groß ist. Beides nicht optimal. Es gibt sehr große Spieler, die auch gut waren, die über 2 Meter groß waren. 2,10 Meter, ich glaube, da gab es niemanden, der wirklich dann richtig gut. Wie groß war Peter Crouch? Das wäre noch so einer der besten, sehr, sehr langen Stürmer. 2,1 Meter. Jan Koller, wenn ich mich richtig erinnere, war 2,2 Meter. Es gibt größere Spieler, aber nicht auf dem allerhöchsten Level. Aber darum geht es ja hier auch gar nicht. Ich glaube, man muss das sehr theoretisch betrachten, weil ich glaube grundsätzlich schon, es gibt mehr kleine Spieler, die dann eben auf dem höchsten Level spielen und Profifußballer werden, als so ganz, ganz lange, weil bei den ganz langen Spielern kommen halt Attribute notgedrungen zum Vorschein, die halt nicht hilfreich sind. Die sind selten schnell, die sind selten beweglich, die sind selten technisch besonders stark oder zumindest nicht stark genug, um dann eben auf dem höchsten Level mitzuhalten. Aber in einer Fantasiewelt, in der wir uns hier befinden, würde ich auf jeden Fall zur Größe tendieren. Weil, jetzt stellen wir uns mal vor, du hast einen 2,10 Meter Spieler, der aber nicht mega langsam ist, der einigermaßen beweglich ist und der technisch ordentlich ist. Dann nehme ich den viel lieber als die Nachteile, die du mit einer geringen Größe bekommst. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin nicht so viel größer als die angegebene Größe hier. Schon ein paar Zentimeter, aber jetzt nicht bedeutend größer. Und das ist natürlich dann halt, sind die körperlichen Defizite, die du automatisch mitbringst, ja, im Zweikampf, in Luftduellen und so weiter. Da bist du wirklich allein durch die Größe schon extrem limitiert. Also wenn wir nur von Füße sprechen. Und das bist du mit 2,10 Meter automatisch, nicht automatisch. Deswegen gehe ich mit 2,10 Meter. So, kommen wir zum Gewicht. 50 Kilo oder 110 Kilo? 50 Kilo ist extrem leicht. Das ist wirklich, also die Person muss klein und dünn sein. Und das ist nicht gut. Also egal, wie man das dreht und wendet, 50 Kilo im Profifußball, da wirst du gebullied. Und ich habe mal so ein bisschen geguckt, welche Sportler oder vielleicht auch Fußballer sind denn oder waren 110 Kilo schwer. Und da bewegen wir uns halt schon in, ja, eigentlich Verteidiger in der NFL, Größenordnungen, Gewichtsklassen. Es gab einen Fußballer, der war genau 110 Kilo schwer, nämlich Akinfenwa. Habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen. Unfassbares Kraftpaket. Also das geht. Der hat, ich weiß nicht, was das Höchste war, aber der hat zweite englische Liga auf jeden Fall gespielt. Du bist halt mit 110 Kilo notgedrungen nicht ganz so schnell und auch nicht so beweglich. Aber auch hier, wie bei der Größe, es ist ja viel besser, diesen Körper zu haben, als zu wenig davon zu haben. Und ich habe mal geguckt, Lorenzo Insigne, der größer als 1,60 war, hat 59 Kilo gewogen. Und das, finde ich, war schon untere Benchmark. Auch hier gehe ich mit 110 Kilo, also mit dem höheren Gewicht. Und Speed versus Ausdauer, Höchstgeschwindigkeit 25 km/h oder Ausdauer für 6 Kilometer in 90 Minuten, nur damit wir das mal ins Verhältnis setzen. Also beides killt Profi-Aussichten. Wenn du nur 25 km/h schnell bist im modernen Fußball, das ist, glaube ich, eine Benchmark, damit bist du notgedrungen raus, außer für eine Sache, dazu kommen wir gleich. Aber damit kommst du nicht weit. Und mit 6 Kilometer in 90 Minuten laufen, ja, ist so ein bisschen die Frage. Es gibt Spieler, die bewegen sich nicht ganz so viel. Und auch in Mannschaften, die vielleicht nicht ganz so viel laufen und vor allem hinten drin stehen beispielsweise, die laufen jetzt gar nicht so viel mehr als eben 6 Kilometer in 90 Minuten. Aber trotzdem, also ein Kimmich, der laufstärkste Spieler der Bundesliga, läuft das Doppelte. Mehr als das Doppelte, glaube ich. Nur damit ihr mal da ein Verhältnis bekommt. Und Stichwort Geschwindigkeiten. Also die schnellsten Spieler in der Bundesliga laufen 36 km/h, beziehungsweise ein bisschen drüber. Und 25, also Höchstgeschwindigkeit 25 km/h, glaube ich, haben nicht mal die langsamsten. In der Bundesliga zumindest nicht. Was nehmen wir da? Ich nehme die Ausdauer, weil ich glaube, dass es für Spieler, die keine gute Ausdauer haben, im modernen Fußball trotzdem noch eine Rolle gibt und einen Markt gibt. Für extrem langsame Spieler glaube ich nicht mehr. Ich glaube, extrem langsame Spieler können im modernen Fußball zu einfach ausgenutzt werden. Und ein Spieler, der irgendwie eine geringe Ausdauer hat, aber ansonsten ein guter Spieler ist, ja gut, dann ist er halt dauerhaft ein Joker. Aber wenn es ein guter Fußballer ist, wo nur die Ausdauer das Problem ist, dann hast du einen Markt, dann hast du eine Rolle. Oder du spielst halt irgendwie Standuhr vorne im Sturm. Und da kommen wir nämlich zu meiner Idee, was man hier nämlich vergessen hat. Also, mal übertrieben gesagt, wir haben einen 2,10 Meter großen, 110 Kilo schweren und ausdauerschwachen Spieler, der nur 6 Kilometer in 90 Minuten zurücklegen kann oder nach 6 Kilometern Platz ist, könnte immer noch Profitorwart werden. Oder halt ein richtiger Zielstürmer. Was machen wir mit einem 1,60 großen, 50 Kilo leichten, 25 km/h Höchstgeschwindigkeitsspieler? Keine Chance. Keine Chance. Und das beantwortet für mich eigentlich alle drei Punkte, so wie ich mich dann letztendlich auch entschieden habe. Aber gerade diese Zusammenfassung, ich glaube, selbst im Extrem hat dieser schwere, ausdauerschwache, konditionsschwache Spieler eher einen Markt als jetzt eben so ein kleines Leichtgewicht. Wir machen weiter mit der Frage von Jonas Berger. Moin Krögi, passend zum Ende der Faschingszeit. Was ist deine persönliche Top 11 der größten Spaßvögel und witzigsten Spieler im Profifußball? Grüße aus der Stadt mit dem größten Weinfest der Welt. Da dachte ich erst, ah, easy, schüttel ich so aus dem Ärmel. Und dann dachte ich, naja gut, irgendwie eine Aufstellung müssen wir ja auch dann positionstechnisch hinbekommen. Ist jetzt nicht die realistischste Aufstellung geworden, aber eine lustige, wie ich finde. Man hätte hier bestimmt noch ein paar andere Namen reinbringen können. Ist ja auch immer eine Frage, was ist lustig? Ne? Ist Mario Balotelli zum Beispiel lustig? Der hat halt ungewollt lustige Dinge gemacht, über die ich gelacht habe. Aber ist das ein lustiger Fußballer? Ist das? Es gibt dann ja auch zwischen lustig und unterhaltsam, finde ich, gibt es ja auch nochmal einen Unterschied. Zlatan Ibrahimovic zum Beispiel, würden hier vielleicht einige nennen, haben wir neulich schon drüber gesprochen, nervt. Selber sich abkulten und das dann irgendwie als Entertainment darstellen, nervt. Also, gehen wir mal durch. Im Tor fand ich es besonders schwer. Ich habe nicht das Gefühl, dass Torhüter besonders lustige Personen sind. Weiß nicht, Emiliano Martinez ist zwar unterhaltsam, auch nicht lustig. Es gibt halt einen Torhüter, Der hatte immer wieder lustige Momente, einfach durch seine Art. Mal gewollt, mal ungewollt. Oliver Kahn. Hat man jetzt nicht so als lustigen Charakter vielleicht im Kopf, aber es gibt zig Interviews, die er halt so wirklich mit so einem schelmischen Grinsen gebracht hat. Meine Lieblingsszene oder eine meiner absoluten Top-Szenen von Oliver Kahn damals.
Das geht heute gar nicht mehr, dass du fehlerlos, dass du total fehlerlos spielen kannst. Der Einzige, der das kann, bin ich, das habe ich ja jetzt gezeigt, aber das war ein Witz, ne? Das war ein Witz, ne?
Großartig. Dann haben wir spielen übrigens in einem 4-4-2 mit Raute. Die gute alte Schule. Viererkette, da mussten wir ein bisschen, da müssen manche Positionsfremden vielleicht zum Einsatz kommen. Und zwar hinten links. Timmy Chandler, vor allem auf rechts zu Hause, ich weiß, aber hier muss er jetzt mal links spielen. Inverser Außenverteidiger, kein Problem. Aber Timmy Chandler, wirklich einer der unterhaltsamsten, lustigsten Spieler im ganzen Bundesliga-Kosmos. Auf der rechten Seite noch ein Rechtsverteidiger, der darf auf seiner Position bleiben. Danny da Costa, schon einige wirklich sehr unterhaltsame Interviews gegeben. Sympathischer, lustiger Typ. Innenverteidigung besteht aus zwei englischen Pundits, also zwei Experten. Ich bin großer Fan, ich bin wirklich großer Fan von einigen dieser englischen Experten, weil sie wirklich lustig sind. Die sind, oh, ich habe sogar einen vergessen. Oh nein, ich habe sogar einen vergessen. Den müssen wir eigentlich noch mit reinnehmen. Aber wen tausche ich aus für Gary Neville? Gary Neville habe ich vergessen. Wen nehmen wir denn stattdessen noch rein? Auch Rechtsverteidiger, ne? Kann auch Innenverteidigung spielen. Ah, komm. Ne, wir können nicht so viele Engländer dabei haben. Gary Neville, pass auf, wir machen es so. Ich habe eine Idee. Innenverteidigung, Micah Richards. Und ich hatte eben noch Jamie Carragher drin stehen. Bei Jamie Carragher, der hat zwar mega gute Sprüche auf Lager, hat jetzt aber mir schon zu viele Fettnäpfchen gehabt, in die er nicht nur getreten ist, sondern full-blown Körper reingemacht hat in dieses Fettnäpfchen. Also, Jamie Carragher streichen wir. Gary Neville muss Außenverteidiger sind einfach offensichtlich lustige Menschen. Gary Neville spielt Innenverteidiger. Auf der 6 ein weiterer Pundit. Auch den hat man nicht wirklich als lustigen Typen im Kopf, nämlich sondern als sehr, sehr harten, zweikampfstarken Spieler, nämlich Roy Keane. Aber Roy Keane hat so einen lustigen, trockenen Humor. Macht ja auch diesen Podcast, das ist eine größere Runde. Ich glaube, Carragher ist auch mit dabei, Neville ist auch mit dabei. Und noch eine Spielerin, eine englische Spielerin, Ex-Spielerin. Das ist so lustig teilweise. Also ich sehe vor allem immer nur die Clips, aber die sind wirklich unterhaltsam. Und der hat so einen trockenen Humor. Großartig. Aber beste Szene von ihm, wo er da diesen Mentalist-Hops nimmt. Oder über ihn redet. Schaut es euch an, googelt es mal. Sehr unterhaltsam. Roy Keane spielt auf der 6. Dann die Flügel von zwei deutschen Spielern besetzt. Auf der linken Seite nicht wirklich positionsfremd. Da ist er zu Hause. Lukas Podolski. Der hat einfach immer schon gute Momente gehabt. Auf der rechten Seite, man kann ihn hassen. Oder man kann ihn nicht hassen. Ich glaube nicht, dass man ihn hassen kann. Aber man kann mal genervt von ihm sein. Aber er hat doch immer wieder sehr, sehr lustige Momente. Thomas Müller, Highlight von Thomas Müller für mich, wo sich Aytekin, das ist ein Thomas Müller-Interview und Aytekin regt sich über Gräfe auf. Und Thomas Müller hat geistesgegenwärtig, wirklich auch ein mediales Verständnis, sagt so, okay, da müssen wir jetzt mal eben zuhören. Und dann wird diese ganze Aytekin-Nummer aufgenommen.
Also in der ersten Halbzeit.
Kein Mensch vom Schiedsrichter. Kein Mensch. Und der Manuel, der sitzt in Berlin mit seinen 180 Kilo und labert so eine Scheiße. Und das geht mir langsam gegen uns nicht. Das ist ein Wahnsinn.
Da hören wir gespannt zu.
Und dann soll ich mich hinstellen und wegen einem Zug mal irgendwas mit irgendeinem Scheiß erzählen. Das ist Wahnsinn. Das hat ja nichts mehr mit Sport zu tun. Das Spiel wurde für die Spieler entschieden. Ich bin bloß auf 180, weil ich... Sorry.
Alles gut, ich höre gern zu.
Das war jetzt nicht mega lustig von Müller selber, aber dieses Gespür dafür zu haben für einen lustigen Moment, das hat Thomas Müller auf jeden Fall. Dann auf der 10. Und jetzt disruptive Gedanke. Laura Freigang. Es hat niemand von männlichen Spielern hier nur gesprochen, glaube ich zumindest. Laura Freigang ist eine der unterhaltsamsten Personen im kompletten Fußballkosmos, vor allem in Deutschland. Wirklich, die hat mich schon mehrfach legit zum Lachen gebracht. Laura Freigang muss in diese Elf mit rein. Und dann Doppelspitze mit zwei sehr, sehr unterhaltsamen Spielern. Claudio Pizarro, einfach, wenn man den Typen sieht, wenn der Typ anfängt zu reden, dann muss man grinsen und auch der immer einen guten Spruch auf Lager. Und dann einer, der vor allem über sich selbst lachen kann und ein sehr, sehr hohes Humorlevel hat. Schon häufig Thema hier bei Calcio Berlin gewesen, Peter Crouch. Das ist meine Fun 11 sozusagen, die lustigste Startelf der Fußballwelt. Es gibt bestimmt ein paar, die ich vergessen habe, an die man jetzt nicht sofort denkt. Schreibt sie gerne mal in die Kommentare. Es ist vielleicht nicht die beste Mannschaft. Also die könnten sicherlich so spielen, wenn sie alle in ihrer Prime wären. Aber vor allem würde ich nicht gegen die spielen wollen, weil sie mich zum Lachen bringen. Nächste Frage kommt von Tobi DeMarco. Gute Krögi, wie stehst du zum Projekt Como 1907? Die Investorenstrategie liegt darin, die Region attraktiver zu machen, damit die dort lebenden Menschen davon profitieren. Sportliche Ziele für den Verein sind bis jetzt lediglich, den Wiederabstieg zu verhindern und sich mittelfristig in der Liga zu etablieren. Glaubst du, dieses Projekt wird weiterhin so fortgeführt oder kommt es früher oder später zu einem Strategiewechsel? Grüße aus der Stadt an diesem Spieltag. Die an diesem Spieltag verhindert, dass alle Mannschaften der ersten Bundesliga auswärts gewinnen. Ist mir auch nicht wichtig genug, um zu wissen, wo das ist, bin ich ganz ehrlich. Also, sprechen wir über Como. Wie sehe ich dieses Projekt? Wie sehe ich diese Investorenstrategie? Naturgemäß skeptisch, denn man darf, auch wenn sie versuchen, sich likable darzustellen, man darf nicht vergessen, dass das Projekt Como ein reines Investorenprojekt ist. Dahinter stecken zwei indonesische Brüder, Geschäftsmänner, die weit über 80 sind, also zwei alte, sehr, sehr reiche Männer, die vor allem Kohle mit einer, ich glaube, Tabakfirma ursprünglich mal gemacht haben. Die haben ein Gesamtvermögen von rund 50 Milliarden Dollar, US-Dollar, in US-Dollar gerechnet, die sich vor einigen Jahren dazu entschieden haben, für einen Spottpreis Como zu kaufen. Ich glaube, damals in der Serie D, kurz vorm Bankrott, haben diesen Verein gekauft und stecken da jetzt Kohle rein seitdem. Und das ist jetzt mittlerweile einfach, oder durch diese zwei indonesischen Brüder, hat Como die reichsten Eigentümer in ganz Italien, von allen italienischen Vereinen. Und da sind ein paar Investoren unterwegs. Das Ziel ist es, der beiden den Clubwert auf 1 Milliarde Dollar oder Euro, weiß ich nicht, spielt auch keine große Rolle in den Sphären, in denen wir uns da bewegen, den Wert auf diese Summe zu steigern. Und du hast das mit der Region angesprochen, Region attraktiver machen, das ist natürlich immer das Ziel von Investoren. Nein, das Hauptziel habe ich gerade gesagt, den Clubwert auf 1 Milliarde Euro steigern. Natürlich versucht man aber trotzdem, wie ich schon gesagt habe, das Projekt likable zu gestalten. Also so, dass sich viele dafür begeistern können, dass man vielleicht ausklammert, okay, da wird sehr viel Geld reingestopft, ja, vielleicht haben die in gerade den unteren Ligen mehr Geld zur Verfügung als die Konkurrenz, aber guck mal, sie machen das und das und das und das und das machen die auch. Das machen die wirklich, die haben schon Geld in die Region gesteckt, in Turnhallen, in Sportstätten, in Stiftungen, glaube ich, in regionale Stiftungen. Sie haben ein paar Fanaktionen mit dabei, sie wollen nicht jedes Jahr ein neues Trikot rausbringen, nur um Kohle zu machen. Also es sind schon ein paar gute Sachen mit dabei, aber die Frage ist natürlich, wie viel liegt diesen Investoren jetzt an dem Gebiet Como, an der Region, an den Menschen vor Ort? Das kann man halt schon bezweifeln, weil man auch eigentlich weiß, dass die beiden gerne, die haben eine Firma, die in England sitzt und die hätten wohl schon gerne einen englischen Club gekauft. Jetzt ist es kein englischer Club, sondern ein Club in einem Gebiet am Comer See, wo vor allem reiche Menschen, die Reichen und Schönen dieser Welt, Urlaub machen. Ja, also wie viel Verbindung ist da wirklich? Ich meine, vielleicht sind sie große Fans vom Comer See und waren ständig da im Urlaub und wollen jetzt irgendwie noch Privates, die Freizeit und mehr oder weniger Berufliches verbinden. Keine Ahnung, aber trotzdem muss natürlich die Frage erlaubt sein, wie viel Herzblut steckt zwei über 80-jährigen, steinreichen indonesischen Geschäftsmännern in der Region Como. Wie stark sind da die Gefühle? Das muss man schon hinterfragen. Und Stichwort Strategiewechsel, ich finde, den hat man jetzt schon gesehen. Denn Ja, man schafft es, wie gesagt, so ein paar Sympathieträger reinzuholen. Man hat Thierry Henry dafür begeistern können für dieses Projekt, der Anteilseigner ist und vor allem so als Botschafter auch auftritt. Du hast Fabregas, einen sehr beliebten Spieler, einen Weltstar geholt, der mittlerweile Trainer ist. Du hast Spieler geholt, die einen großen Namen haben, Prestigetransfers, und das finde ich ist auch schon irgendwo ein Strategiewechsel, dass es dann auch vor allem um Außendarstellung, um Marketing geht, wenn du Leute holst wie Rafael Varane, wie ein Pepe Reina, Belotti, Cutrone. Gut, Cutrone hat zumindest eine persönliche Verbindung zum Verein, aber trotzdem, das ist dann schon eine Strategie. Ich sag mal so, nachhaltig sieht etwas anders aus, weil natürlich musst du solche gestandenen Profis dann auch mit Geld locken. Du musst auch einen Cesc Fabregas nicht nur vom Projekt überzeugen, sondern wahrscheinlich auch überdurchschnittlich viel Geld bezahlen zur sportlichen Lage, im Vergleich zur sportlichen Lage des Vereins. Du bist jetzt von der Serie D in die Serie A aufgestiegen und das in 6 Jahren. Und das schaffst du eben nicht nur, wenn du besonders tolle Arbeit machst, nachhaltige Arbeit machst, sondern wenn du viel Geld reinsteckst. Und gerade diesen Sommer hat man diesen Strategiewechsel erlebt, denn vorher hat man gar nicht so viel Geld in Spieler gesteckt, so in Transfers allen voran, wahrscheinlich ins Gehalt, Mutmaßung. Aber jetzt hat man sie eben auch in Ablösesummen gesteckt. Como hat als Serie A Aufsteiger 93 Millionen Euro Transferminus gemacht. Es ist ein Investorenprojekt, egal was man über Region fördern sagt oder die Menschen in der Region fördern sagt, das ist ein Investoren-Fußballprojekt. Nimmt man das Jahr noch davor als Serie B Mannschaft, da haben sie, glaube ich, auch fast 10 Millionen Minus gemacht. Also steht man in den letzten 2 Jahren bei über 100 Millionen Euro Transferminus. Die haben da, ich weiß nicht mehr die genaue Summe, ich glaube 350.000 Euro reingesteckt, wo man auch sagt, eigentlich haben die nur den Namen und das Wappen gekauft. Das Wappen haben sie mittlerweile geändert. Aber sonst gab es bei dem Verein nicht viel. Die haben ein sehr schönes Stadion. Ich hoffe, also sie wollen es natürlich dann auch irgendwann vergrößern, aber ich hoffe, ich glaube, die eine Seite steht auch unter Natur, nee, nicht unter Denkmalschutz, nicht unter Naturschutz. Ist nicht so richtig Natur, so eine Betonwand, sondern unter Denkmalschutz. Ich hoffe, dieses Stadion direkt am Wasser lassen sie so im Großen und Ganzen. Ja, du kannst es modernisieren, du kannst es vielleicht erweitern, aber bitte nicht den Charme daraus nehmen. Aber ich bin gerade abgedriftet. Letztendlich geht es darum, eine Investition von 350.000 plus dann jetzt weitere Investitionen, aber daraus dann natürlich einen Gewinn zu machen, um es vielleicht irgendwann gewinnbringend zu verkaufen oder sonst irgendwelche Dinge damit anzustellen. Das sind letztendlich Geschäftsmänner und deswegen muss man dem Projekt auch irgendwo skeptisch gegenüberstehen. Aber ja, ist natürlich auch ein Verein, ist das schwierig, einen Verein nicht zu mögen, wo ein Thierry Henry irgendwie Botschafter ist oder ein Cesc Fabregas. Aber das ist natürlich auch irgendwo Teil dieser Strategie. Florian Meissner hat eine Frage gestellt. Und zwar, moin Krügi, wie wär's mal mit einem neuen Format? Hot Take 10 Table. Ranke die folgenden 10 Thesen nach ihrer Wahrscheinlichkeit. Dabei sind die Prozentränge in 10er-Stufen von 10%, 20%, 30% bis 100% eingeteilt und jeder Rang darf nur einmal besetzt werden. Würde mich über deine Meinung dazu freuen. Jetzt kommen die Thesen und wir ranken die dann gleich auch sofort in diese 10 Ränge ein. Das müssen wir hier grafisch irgendwie darstellen. Ja, also wir haben quasi eine Top 10, wir haben 10 bis 100% Wahrscheinlichkeit. Und jetzt müssen wir diese Hot Takes, und es sind alles mehr oder weniger Hot Takes, müssen wir sie einranken. Okay, fangen wir an. Mit erstens, Mainz kommt am Ende der Saison in die Champions League. Und ich habe mir natürlich vorher Gedanken gemacht, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Man muss ein bisschen abwägen. Mainz kommt am Ende der Saison in die Champions League. Muss ich tatsächlich, ihr werdet gleich sehen, was noch für Thesen kommen. Ich kenne sie ja schon alle. Muss ich ganz nach oben packen. 100% ist natürlich Quatsch, aber es ist das wahrscheinlichste Szenario von denen, die hier noch kommen. Denn bei Mainz ist der große Unterschied zu anderen Szenarien, die sind aktuell auf einem Champions-League-Platz. Und sie haben, auch wenn wir jetzt auf Expected Points gucken zum Beispiel, es gibt 2 Teams, die nach Expected Points höher stehen müssten, über Mainz stehen müssen, aber es aktuell nicht tun. Das sind Stuttgart und der BVB. Die sind aber schon relativ weit hinter Leipzig zurück. Also ist auch schon ganz schöner Stretch. Leipzig ist natürlich direkte Konkurrenz. Sehe ich aktuell nicht. Wir sprechen gleich noch kurz über Leipzig. Die Höchstgefahr oder der größte Rivale ist natürlich Freiburg. Die können die noch easy überholen. Und das Mainz-Programm ist auch nicht leicht. Man spielt noch gegen Freiburg direkt. Also wenn man das Duell gewinnt, hat man sehr, sehr gute Karten. Man spielt aber auch noch gegen den BVB, Bayern, Frankfurt, Leverkusen, also gegen die Top 3 plus den BVB. Das sind schon noch schwere Spiele. Ich sage nicht, dass es zu 100% passiert, aber in dem Format müssen wir jetzt hier ganz nach oben packen. Die zweite These ist, der VfB Stuttgart schafft es nicht mehr auf einen der europäischen Tabellenplätze. Und da gehe ich eins drunter. Stuttgart ist mit Blick auf die Tabelle noch relativ weit entfernt. Die sind Neunter, aber es sind nur 2 Punkte bis Platz 6. Also das kann auf jeden Fall noch passieren. Ja, Stuttgart hat Probleme, aber ich glaube schon, dass sie die Qualität haben, da noch hinzukommen. Und bei allen anderen Thesen bin ich dann noch ein Ticken skeptischer. Wir machen weiter mit Bochum, hält noch direkt die Klasse. Also wir haben die 100% Etage voll, wir haben die 90% Etage voll. Jetzt kommen wir zu Bochum, hält noch direkt die Klasse. Da bin ich deutlich skeptischer. Es sind immer noch 4 Punkte Rückstand bei Bochum auf einen Nicht-Abstiegsplatz, einen direkten Nicht-Abstiegsplatz. Also wenn das noch klappt für Bochum, dann nur in meinen Augen, wenn St. Pauli weiterhin nicht gewinnt. Aber St. Pauli hatte auch so ein paar Spiele, wo ich sage, mit ein bisschen mehr Glück, mit einem vernünftigen Stürmer, der Tore schießt, der Chancen nutzt, könnte St. Pauli auch noch deutlich besser dastehen, den einen oder anderen Punkt mehr geholt haben. Und Bochum ist wirklich, hat wirklich noch ein toughes Programm, aber es ist auch noch ein Programm, wo alles passieren kann. Aber die nächsten 4 Spiele, Achtung, Bayern, Frankfurt, Leverkusen, Stuttgart. Das können gut und gerne 0 Punkte sein. Und dann reden wir nicht über direkten Nicht-Abstiegsplatz, sondern vielleicht wieder über einen direkten Abstiegsplatz. Und die letzten 4 Spieltage für Bochum, und da kann sich nochmal alles drehen und wenden, das werden sehr, sehr spannende Spieltage im Abstiegskampf. Union Berlin, Heidenheim, Mainz und letzter Spieltag St. Pauli. Das kann wirklich auch, wenn es hart auf hart kommt, kann das direkte Duell um einen Relegation bzw. um den nicht direkten Abstiegsplatz werden zwischen St. Pauli und Bochum. Ich packe, Bochum hält noch direkt die Klasse in 40%. Nächste These ist, Patrick Schick überholt Harry Kane noch in der Torjägerliste. Halte ich für noch unwahrscheinlicher als Bochum. Ich gehe hier in die 30%. Weil ja, Patrick Schick ist gerade in Toren gemessen besser drauf als Harry Kane, aber hat auch noch 5 Tore Rückstand. Es sind noch 10 Spiele zu gehen. Harry Kane wird auch wieder seine Tore machen. Ja, und dann muss Patrick Schick Harry Kane outperformen und nicht nur outperformen, sondern halt eben 5 Tore bis zum Ende der Saison mehr machen. Beziehungsweise er soll ihn überholen, wären 6 Tore mehr bis zum Ende der Saison. Gehe ich in 30%, weil es kommen in meinen Augen noch 2 unwahrscheinlichere. Aber das ist schon, das glaube ich, wird nicht passieren. 5. These. Der HSV fällt noch auf Platz 4 oder schlechter ab. Objektiv betrachtet muss ich hier in 80% gehen. Weil objektiv betrachtet ist es 1 Punkt Vorsprung auf Platz 4. Diese zweite Liga ist am letzten Spieltag wieder so eng zusammengerückt, weil jeder hat eigentlich für den HSV gespielt und dann kriegt der HSV es nicht gebacken, sich schön abzusetzen. Also außer Kaiserslautern, die haben nicht für den HSV gespielt. Aber diese Liga ist, nachdem sie ein bisschen sich, da haben sich ein paar Mannschaften abgesetzt, dachte man, und zack, rücken sie alle wieder zusammen. Es sind 4 Punkte Vorsprung. Und deswegen muss ich auf 80% gehen, weil es halt realistisch betrachtet absolut passieren kann. Glaube ich dran? Nein. Also wenn ganz persönlich betrachtet, müsste ich es viel weiter tiefer packen, weil ich finde, dass der HSV immer noch eine der stabileren Mannschaften unter diesen ganzen instabilen Mannschaften in der zweiten Liga ist. 6. These. Die Hertha wird noch auf den Relegationsplatz durchgereicht. Auch da geht die Sachlage so ein bisschen mit meiner persönlichen Meinung auseinander. Ich packe diese These auf Rang 50%. 50%. Die Hertha hat 4 Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz. Man muss ehrlicherweise zugeben, Braunschweig und Münster sind besser in Form. Die Punkten haben in den letzten Spielen besser gepunktet. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Kader, und ich habe viele Hertha-Spiele dieses Jahr gesehen, die hatten auch in manchen Spielen ein bisschen Pech. Ja, da war, also es ist einfach unglaublich inkonstant, aber ich habe zumindest auch die guten Spiele der Hertha gesehen. Und die guten Spiele der Hertha waren besser, als viele da unten in der zweiten Liga gezeigt haben. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, ich bin der Meinung, dass sich die Qualität, die da vorhanden ist, sich dann doch durchsetzen muss, gegenüber der Konkurrenz. Wie gesagt, wir sprechen hier von Braunschweig, von Münster, überhaupt nicht respektlos gemeint, aber Hertha wird nicht auf einem Relegationsplatz landen. Das kann mir als Clip sowas von um die Ohren fliegen, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß, wozu die in der Lage sind. Deswegen gehen wir hier auf 50%. Siebte These. Marco Rose bleibt noch bis zum letzten Spieltag Trainer von RB. Passiert nicht. Passiert nicht. Und wenn, dann nur, weil Jürgen Klopp seine Macht demonstriert und seinen guten Kumpel Marco Rose nicht während der Saison rausschmeißen will. Aber ey, solche Entscheidungen werden getroffen, wenn die Verantwortlichen wirklich Angst um die sportlichen Ziele haben. Und das muss Leipzig spätestens seit dem vergangenen Wochenende haben. Sie haben ihn im Amt gelassen, aber du hast jetzt, wenn du auf den Spielplan von RB schaust, unglaublich wichtige Spiele vor der Brust gegen direkte Konkurrenz. Und ich glaube, die nächste Niederlage ist das Ende für Marco Rose bei Leipzig. Das ist kein Hot-Take. Ich glaube auch, dass er wirklich nur noch im Amt ist, weil Jürgen Klopp da über allem steht. Und die beiden, wie gesagt, gut befreundet sind. Habe ich schon gesagt, wo ich sie einranke? Zweitunterstes. Zweitunterstes, glaube ich, wird nicht passieren, also 20%. Und das ist noch optimistisch. Wie gesagt, wer weiß, vielleicht so, wir ziehen ihn jetzt durch und machen den Wechsel dann im Sommer. Deswegen, ich habe noch einen da drunter. Aber, ey, wenn die wirklich sich noch weiter von den Champions-League-Plätzen entfernen, sehe ich einfach nicht. Achte These, weder Kimmich noch Müller verlängern ihre Verträge bei Bayern. Ganz nach unten. Wenn das passiert, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Denn in meinen Augen, kaderplanungstechnisch, kannst du aus Bayern-Perspektive es nicht zulassen, dass du einen der besten deutschen Fußballer, einer der wichtigsten Spieler auf dem Platz für die Bayern verlierst und im gleichen Sommer, aus welchen Gründen auch immer, ob er seine Karriere beendet oder man sich wirklich nicht über einen neuen Vertrag einig wird, gleichzeitig die Vereinsikone schlechthin, den wichtigsten Bayern-Spieler abseits des Platzes in meinen Augen, gleichzeitig verlieren wäre absolut fatal. Das darf nicht passieren. Und dass eins von beiden passieren kann, okay, zum Beispiel Müller beendet seine Karriere, dann hast du ja aber auch ein bisschen Spielraum im Gehaltsgefüge. Thomas Müller verdient auch nicht schlecht bei den Bayern. Und wenn dieser Posten frei wird sozusagen oder dieses Geld frei wird im Gehaltsbudget, ja, dann musst du halt Kimmich einen Vertrag bieten, den er nicht ablehnen kann. Den kannst du nicht ablösefrei ziehen lassen. Das fände ich crazy. Das fände ich absolut crazy. Dementsprechend ganz nach unten. Und ich wäre wirklich schockiert, wenn beide nächstes Jahr nicht bei den Bayern unter Vertrag stehen. Noch zwei Thesen. Der FCB gewinnt beide Champions-League-Spiele gegen Leverkusen. Ja, natürlich auf den ersten Blick super unwahrscheinlich, weil die Bayern haben, seit Xabi Alonso da ist, nicht mehr gegen Leverkusen gewonnen. Die letzten Spiele unentschieden oder verloren sogar. Das ist super unwahrscheinlich, aber gemessen daran, über was wir hier sonst sprechen, gehört es schon noch zu den eher wahrscheinlicheren Szenarios in meinen Augen. Deswegen 70% der FCB gewinnt beide Champions-League-Spiele gegen Leverkusen. Und letzte These, kein Premier-League-Team zieht ins Champions-League-Viertelfinale ein. Und da habe ich mich nochmal richtig schwer getan. Wohin setze ich das? Lass mich nochmal schnell nachgucken, damit ich keinen Quatsch erzähle. Wir reden doch hier von Arsenal gegen Eindhoven und Liverpool gegen PSG. Liverpool kann gegen PSG rausfliegen. Das wäre jetzt keine Sensation. Ich glaube, ich habe ja sogar PSG weitergetippt. Das wäre keine Sensation. Aber dazu noch Arsenal gegen Eindhoven. Das wäre einer der größten Upsets der jüngeren Champions-League-Geschichte. Wenn Eindhoven hier weiterkommt, in der aktuellen Verfassung, in der sich Eindhoven befindet. Boah, ich tue selbst im Nachhinein, jetzt wo ich es eingerankt habe, ich habe ja nur noch einen Platz frei, müssten 60% sein. Also ich halte es, kann ich noch tauschen? Bayern gewinnt beide Champions-League-Spiele gegen Leverkusen und den Premier-League-Tag, die muss ich tauschen. Oder? Jetzt bin ich ganz verwirrt. Also Moment, mit der doppelten Verneinung. Kein Premier-League-Team zieht ins Champions-League-Viertelfinale ein. Nee, finde ich unwahrscheinlicher. Nee, ich habe es richtig gemacht. Halte ich für unwahrscheinlicher, als Bayern gewinnt beide Spiele gegen Leverkusen. Ich glaube, ich habe alles richtig gemacht. Famous last words. Und damit kommen wir zur letzten Frage von diesem Fragcalcio, und zwar von Schildfrosch. Gute Krügi, der erste Spieltag der Baller League ist zum Zeitpunkt der Aufnahme geschafft. Das ist korrekt. Gib uns doch mal ein kurzes Resümee. Wie zufrieden, unzufrieden bist du mit eurer Leistung? Welches Team hat dich überzeugt? Wo liegt noch Verbesserungspotenzial? Ganz liebe Grüße und noch eine angenehme Restwoche wünsche ich euch allen natürlich auch. Hier nochmal der Hinweis, ein filmisches Resümee gibt es auf unserem Zweitkanal. Calcio Berlin 2, ausgeschrieben am besten eingeben oder einfach auf den Link in der Videobeschreibung gehen. Da wird es ein filmisches Resümee, eine kleine Mini-Doku zur Baller League zu Spieltag 1 geben. Aber hier nochmal meine komplett persönliche Sichtweise. Ich bin also zufrieden, unzufrieden, 50-50. Es gibt viel Positives, was wir mitnehmen können. Ich weiß gar nicht, wie hoch haben wir denn am Ende gewonnen? 8-4? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, 8-4 haben wir letztendlich gewonnen gegen die Zimbos, also gegen Gamer Brother und die Teasies. Wir haben uns aber sehr schwer getan, weil wir in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt haben. Wir haben wirklich nicht gut gespielt. Wir hatten viel den Ball, wussten damit nicht so ganz viel anzufangen, weil wir auch nicht so ganz die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, umsetzen konnten. Und einfach zu wenig Bewegung in Ballbesitz, zu statisch. Das war leicht für die Zimbos, uns da zu verteidigen. Dann die Ballverluste im Zentrum haben uns gekillt, weil die Zimbos haben sehr gut umgeschaltet. 2 Kontersituationen, dann steht es 2-0. Und aus diesem Loch mussten wir uns erstmal rausholen. Ich glaube, es stand 4-1 zur Halbzeit. Und dann kommen wir ins Positive. Weil die zweite Halbzeit war spielerisch deutlich besser. Wir haben eine unglaubliche Moral bewiesen, weil... Also ich kann für mich sagen, ich war wirklich nicht gebrochen, aber so ein bisschen angebrochen zur Halbzeit. Ich hab zwar den Sieg nicht aufgegeben, die Hoffnung nicht aufgegeben, weil ich wusste, was diese erfahrenen Jungs, die wir haben, noch reißen können, was auch Gamechanger noch verändern können. Aber ich bin trotzdem auch sportlich, spielerisch sehr zufrieden mit der zweiten Halbzeit, weil wir uns viel mehr Chancen kreiert haben. Ich bin der Meinung, dass wir auch ohne den Gamechanger am Ende, ohne das One-on-One, was Kevin Weggen uns dann wieder, was er absolut dominiert hat und uns damit den Sieg geholt hat, ich glaube, dass wir auch ohne dieses One-on-One das Spiel hätten gewinnen können. Wir haben dann sogar noch ein paar Chancen liegen gelassen und auf der anderen Seite haben wir auch wenig zugelassen. Und das ist ja das, was du sehen willst, mehr Chancen kreieren als der Gegner. Und ich glaube, Marcel Reisgies musste 2 Bälle halten in der zweiten Halbzeit. Und das war's. Also die Zimbos haben da dann auch nicht viel machen können. Wir haben gut verteidigt. Und Reisgies war ja unser Backup-Torhüter, der zum Glück ein Hybrid ist. Also der spielt im Verein Stürmer, kann eben aber auch Torhüter spielen, hat er auch schon in der Baller League gemacht. Und unsere Nummer 1, Thorsten Kirschbaum, hat sich leider direkt zu Beginn des Spiels verletzt. Eine Muskelverletzung, der wird auch erstmal ausfallen. Können wir noch nicht genau sagen, wie lange, aber bestimmt 2 Spieltage. Richtig, richtig bitter. Vor allem hat er dann noch echt weitergespielt unter Schmerzen. Und dann haben wir aber den Wechsel vollzogen, was uns letztendlich auch ein bisschen geholfen hat, weil Reisgies ist einfach ein ganz anderer Typ Fußballer beziehungsweise auch ein anderer Typ Torwart ist. Hat uns sogar ein bisschen in die Karten gespielt. Aber natürlich mittelfristig ist das natürlich nicht optimal, ohne seinen Stammtorhüter, den man gerade neu im Team hat, dann in die Saison zu starten. Ja, aber die zweite Halbzeit war sehr gut und Kevin Weggen, der Schuss von Kevin Weggen, ich brauche euch da nichts erzählen, überragend, einfach eine Kanone. Wir dürfen uns aber in Zukunft, wir müssen es hinkriegen, dass wir uns nicht darauf verlassen müssen, dass Kevin Weggen uns den Arsch rettet. Ja, also nicht immer mit Weggen und Würgen, sondern auch einfach mal spielerisch. Und die nächste Aufgabe wird schwer. Beton Berlin wartet, die haben gestern einen sehr, sehr starken Auftritt hingelegt, die spielen sehr physisch, sehr zweikampfstark, verteidigen Mann gegen Mann über das komplette Spielfeld, egal wie es steht, auch bei Führung, laufen hoch an, laufen aggressiv an. Da kann man unter die Räder kommen, aber da kann man auch, diese Art des Spielens birgt auch ein gewisses Risiko und dieses Risiko müssen wir nutzen. sehr, sehr schwierig, aber wir werden uns gut vorbereiten und wir hoffen dann auch, das auf dem Platz umzusetzen. Die Mannschaft hat sich dann auch schon ein bisschen besser eingespielt. Wir hatten ein Training zusammen und auch nicht mit allen. Basti Utschipka war zum Beispiel nicht mit dabei. Der muss auch wieder erstmal reinkommen. Ja, also das haben wir schon die letzten Jahre gesehen, dass man auch so ein bisschen Zeit braucht, um sich einzuspielen. Und ich glaube auch, dass uns eher Spiele liegen, wo auch der Gegner den Ball haben will. Wo wir auch mal einfach geordnet stehen können, wo wir mal nach Balleroberung schnell umschalten können. Weil wir haben es halt eben gestern nicht geschafft, oder wenn ihr das seht, vorgestern nicht geschafft, Unordnung in die gegnerische Verteidigung zu bringen. Und dann machst du es halt dem Gegner sehr, sehr leicht. Er kann verschieben, ja, kann relativ tief stehen, verschieben, keine Gefahr. Du musst Unordnung irgendwie reinbringen, durch Sprints, durch Bewegung in der Offensive oder eben nach Umschaltmomenten, wo die Verteidigung noch nicht geordnet stehen kann. Und ich glaube, dass uns solche Spiele gut entgegenkommen werden mit einem Zielspieler wie Manu Fischer vorne drin, der dann auch mal mit dem Rücken zum Tor den Ball festmachen kann. Den konnten wir in der ersten Halbzeit zum Beispiel überhaupt nicht in Szene setzen. Aber wenn der den Ball festmacht, wir schalten um, wir haben schnelle Spieler mit Ralf Ader, mit Marvin Spielmann, und noch ein, zwei anderen, die wirklich auch Tempo mitbringen, wenn wir darüber umschalten können. Ich glaube, da können wir uns dann auch mehr gute Chancen herausspielen. Ja, also deswegen komplett 50-50, aber Hut ab vor der Moral dieser Mannschaft. Da nochmal zurückzukommen, da finde ich, hat man dann auch die Erfahrung gesehen und die wissen halt alle, die haben schon alles Mögliche gesehen, die wissen halt, okay, 1-4 in der Baller League bedeutet halt nicht automatisch Niederlage. Und das haben sie gestern bewiesen und darauf kann man aufbauen. Nicht weiter aufbauen werden wir hier im Fra Calcio. Hier werden wir das Ganze beenden. Nochmal der Hinweis, folgt Calcio Berlin 2, folgt uns gerne bei Instagram. Ich weiß gar nicht, haben wir die 100.000 Follower schon geknackt? Ansonsten müsst ihr da natürlich auch nochmal rein folgen. Instagram Calcio Berlin, wie sieht's denn hier aus? Nein, es fehlen noch 500 Follower. Also, ihr wisst, was zu tun ist. Hier gerne auch abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Macht's gut. Tschüss.